Trash Talk, der Podcast für die Kreislaufwirtschaft mit der wunderbaren Julia Hobum und Tom Wilfer.
Herzlich willkommen zum Trash Talk, Folge 41. Diesmal habe ich es mir genau aufgeschrieben, das letzte Mal habe ich es, glaube ich, durcheinander gebracht. Aber anyway, schön, dass alle zuhören. Liebe Grüße gehen raus an alle Zuhörer. Hier ist der Branchenpodcast für die Abfallentsorgungs- und Kreislaufwirtschaft und heute wieder dabei, wie jede Folge, die wunderbare Julia Hobum, bestens und gelaunt wie immer.
Achso, ein bisschen hungrig, wir haben es kurz vor 12. Und der tolle Tom Wilfer, der tolle Tom Wilfer, das klingt auch gut. Der tolle Tom. Ja, das ist jetzt ein bisschen...
Das ganz gibt, rot, das ja, ist ja ganz ungewohnt hier.
Man sieht dich gar nicht, also man muss echt sagen, der Tom steht ein bisschen im Dunkeln zu Hause und im Hintergrund ein wahnsinnig schöner Garten, in dem ich jetzt gerne verweilen würde.
Ich auch, aber nein, viel lieber möchte ich noch die Folge mit dir aufnehmen und auf die aktuellen spannenden Themen schauen. Mai, es passiert dann doch einiges, das Tempo schlägt gerade ein bisschen an oder wird gerade ein bisschen angezogen. Wir nehmen hier schon ganz kurz zur Info für die Hörer Mitte Juni auf. Unter Umständen hat sich dann bis zur Veröffentlichung hier und da noch was getan, aber wir schauen mal, also, was aktuell so der Stand ist.
Auf alle Fälle. Aber vielleicht genauer, es ist der 11. Juni. Das könnte noch wichtig sein für einen Punkt, nämlich das Batteriegesetz, was wir heute noch diskutieren wollen. Also 11. Juni nehmen wir auf. Seht uns nach, wenn die News nicht mehr ganz so new sind. Gut, aber vielleicht gehen wir erstmal auf die letzte Woche. Gucken wir erstmal auf die letzte Woche. Da hat sich ja die Kreislaufwirtschaft oder die Entsorgungsbranche in Berlin beim Tag der Kreislaufwirtschaft getroffen, der ja vom BDE organisiert wurde. Und ich glaube, ganz, ganz spannend war vor allen Dingen das, was unser neuer Umweltminister Carsten Schneider von sich gegeben hat oder was er versprochen hat, nämlich tatsächlich ein Sofortprogramm soll implementiert werden oder ins Leben gerufen werden, so sozusagen so ein bisschen der Nachfolger der nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie. Es soll jetzt also richtig in die Umsetzung gehen. Und das Ganze soll begleitet werden mit einer neuen Plattform für Kreislaufwirtschaft sowie eine Digitalisierungsinitiative zur Schließung von Stoffkreisläufen.
Das hast du schon sehr, sehr gut zusammengefasst. Also ein Sofortprogramm für die Kreislaufwirtschaft kündigt der neue Bundesumweltminister an. Jetzt sind wir mal gespannt, wie das dann konkret auch mit Leben gefüllt wird und wie auch diese Umsetzung der Kreislaufwirtschaftsstrategie konkret erfolgen soll. Schauen wir mal.
Genau, schauen wir mal. Auf jeden Fall kommen Versprechen wie digitale Produktpässe, neue Datenräume zur Analyse von Stoff- und Warenströmen sowie künstlicher Intelligenz zur Förderung von Ressourceneffizienz und Zirkularität. Was ja eigentlich auch ganz schön wäre, wäre das Ende der Abfalleigenschaft, also so, dass man tatsächlich Rezyklate wieder einsetzen kann. Das wäre mein Wunsch, das Ende der Abfalleigenschaft. Genau, und dann natürlich, jetzt greifen wir so ein bisschen vor zu dem einen Punkt, zu dem wir dann, vielleicht kriegen wir die Überleitung hin. Grüße an Steffi, es wäre ein Elfmeter. Elektro-G, Bad-G, alle, die sich erinnern, sind ja so ein bisschen stecken geblieben, weil dann die Vertrauensfrage dazwischen gefunkt hat und dann tatsächlich die Gesetze nicht mehr verabschiedet werden konnten. Carsten Schneider hat gesagt, dass das jetzt natürlich ganz, ganz schnell erfolgen sollte. Wir haben dringenden Handlungsbedarf, vor allen Dingen wegen der sich häufenden Brandvorfälle. Also bitte seht's mir nach. Ich weiß jetzt nicht, was die Verabschiedung der zwei Gesetze daran ändern sollte. Verstehe ich nicht ganz. Aber vielleicht kannst du mich eines Besseren belehren, Tom.
Nee, da hatte ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen auf dich gehofft, weil jetzt gehen wir nämlich konkret rein. Den einen Gesetzesentwurf gab es ja direkt schon Ende Mai. Dieses Batterieanpassungsgesetz, also wo es darum geht, wie die Regelungen der EU-Batterieverordnung endlich in nationales Recht umgesetzt werden, weil ja, die Frist läuft im August ab. Es wird ganz knapp. Deswegen hohes Tempo. Aber der Entwurf unterschied sich nicht so sehr zu dem vom letzten Jahr, oder?
Na, das ist nicht ganz wahr. Ein paar Punkte sind tatsächlich anders und auch nicht ganz so unentscheidende Punkte. Aber auch da muss ich leider enttäuschen. Da steht jetzt nichts wegen der Brandgefahr von Batterien drin. Also deswegen verstehe ich das, die Aussage noch nicht ganz von Herrn Schneider. Aber wie gesagt, ich lasse mich da auch eines Besseren belehren. Nichtsdestotrotz, es ist ein bisschen irritierend, was im Batteriegesetz oder in dem Batterieanpassungsgesetz passiert ist oder jetzt in der Novelle. Man ist ins Gespräch gegangen, man hat seitens der Wirtschaft und hier also der VDA, ZVEI, ZIV, BVES und VDMA hat man eine ganz konkrete Forderung formuliert. Und übrigens auch alle Rücknahmesysteme, nicht nur ein Rücknahmesystem, sondern alle Rücknahmesysteme haben sich dem angeschlossen, nämlich der Wunsch nach einer gemeinsamen Herstellerstelle. Da hat man auch ganz konkrete Vorschläge gemacht. Das Thema ist, dass Sicherheitsleistungen bei Systemausfällen berechnet oder erhoben werden sollen oder hinterlegt werden sollen. Und man sich überlegt hat, naja, Batterien, Elektrogeräte, dann flanscht man das doch mal bei der Stiftung ERR an. Ganz so einfach ist es nicht, denn wir reden ja hier nicht nur von Gerätebatterien, sondern wir reden hier auch von großen Speicherbatterien. Wir reden von Batterien aus der Automobilbranche. Und da haben wir eben nicht nur Sammelquotenvorgaben, sondern Rezyklateinsatzvorgaben. Und da fehlt vielleicht so ein bisschen die Fachkompetenz, um dann auch entsprechende Sicherheitsleistungen oder Systemgenehmigungen von der Stiftung ERR tatsächlich, ich formuliere es jetzt einfach mal so, tatsächlich dann auch als Sicherheitsleistungen zu verabschieden oder zu formulieren. Und wie gesagt, deswegen gemeinsame Herstellerstelle, warum nicht? Haben wir im Verpackungsbereich auch, haben wir im Elektro-G-Bereich. Man hat sich jetzt so ein bisschen dagegen gewehrt oder eigentlich muss man fast sagen, man hat so vom Tisch gewischt und hat vordergründig gesagt, ja, wir unterhalten uns. Und dann plötzlich kam der Referentenentwurf vorletzte Woche.
Ende Mai, um ganz kurz
die Ende Leute Mai, genau. Jetzt bellt hier der Hund, ernsthaft. Wir haben hier einen Bürohund. Ich lasse das jetzt, wir lassen das drin. Also Ende Mai. Und dann kamen ja dann auch die Ferien, die Himmelfahrt war und wir konnten jetzt bis letzten Freitag, also bis zum 8. unsere Stellungnahmen einreichen. Jeder, der Verbandsarbeit macht, weiß, dass das eigentlich unmöglich ist. Und heute soll es durchs Kabinett gehen.
Also ganz kurz, 7 Arbeitstage Zeit für Stellungnahmen.
Ja.
Und dann ist die Stellungnahmefrist am 6. Juni abgelaufen. Und heute.
Das war der 6.
Okay. Ja, ich glaube.
Ja, nee, letzten Freitag, genau.
Ja, es war der 6. Und heute am 11., an dem Tag, wo wir aufnehmen, ist es wohl schon im Kabinett. Insofern hatte man ja gar nicht so viel Zeit, die Stellungnahmen überhaupt zu berücksichtigen. Oder kommt das dann später?
Ja, gute Frage. Ich würde noch nicht mal mehr behaupten, dass man die Zeit hatte, sie wirklich zu veröffentlichen. Also, um ehrlich zu sein, natürlich, ich kann die Eile schon ein bisschen verstehen, weil der 18. August kommt. Aber dass man den Wunsch der Industrie, also der Wirtschaft, so dermaßen ignoriert und dann auch noch Bürokratie aufbaut, kann ich nicht ganz verstehen. Und da tatsächlich dann auch, ja, sind wir etwas irritiert. Aber ich glaube, eine Pressemitteilung geht raus. Ein Brief an Carsten Schneider ist auch schon auf dem Weg. Und wir schauen mal, was da kommt.
Okay. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Falls Sie, liebe Hörer, ihr, liebe Hörer, noch nähere Informationen dazu wollt, weil wir hier ein bisschen überholt sind unter Umständen von der Nachrichtenlage mit unserer Folge, natürlich immer gerne bei Euvid Recycling und Entsorgung vorbeischauen. Wir versuchen das auch immer im Blick zu behalten.
Was übrigens, definitiv. Entschuldige, Tom, ich war schon so einen kleinen Schritt weiter. Ich hatte mir nämlich noch so eine kleine Randnotiz gemacht. Also, ich war nämlich letzte Woche, während ihr alle in Berlin beim BDE wart, war ich beim ersten deutsch-französischen Klimaschutztag organisiert von Klimaschutzunternehmen in dem Gebäude der Hager Group. Und zwar im wunderschönen Elsass in Obernai. Und also es war eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Es ging um viele Themen rund um die Nachhaltigkeit, Klimaschutz und natürlich auch Recycling und Entsorgung. Und was ich spannend fand, war, es waren mal andere Menschen da, es war anders inspiriert, man hat andere Eindrücke gewinnen dürfen und natürlich auch die Kommunikation oder die Diskussion über die Grenzen, also deutsch-französisch, war wahnsinnig wertvoll. Also an der Stelle, ich kann nur empfehlen, da auch mal hinzufahren. Definitiv. Das ist eine, nicht nur das Elsass ist eine Reise wert, sondern natürlich auch solche Sachen wie der deutsch-französische Klimaschutztag von Klimaschutzunternehmen.
Sehr, sehr interessant. Ganz kurz, ich war über Pfingsten auch im Elsass, war sehr schön. Aber jetzt ganz kurz,
wir haben
was
uns
ja
verpasst,
beide
ne?
Veranstaltungen, ich habe Bilder von dir bekommen und ich habe aber auch ähnliche Erfahrungen gemacht. Beide Veranstaltungen, uns Hörer ansprechen, das Trash Talk.
Ja.
Große Fans und ich muss sagen, das freut mich immer so wahnsinnig, weil es dann noch viel mehr Spaß macht, wenn man dann natürlich logischerweise auch so nettes, positives Feedback bekommt. Und ich freue mich da jedes Mal riesig drüber. Ich hatte in Berlin im Rahmen des Tags der Kreislaufwirtschaft bestimmt 4, 5, 6 Leute, die mich explizit angesprochen haben. Super, vielen Dank. Grüße gehen raus. Vielen Dank für das Lob und wir bleiben dran.
Haben die dich nicht gefragt, wo ich bin?
Das war immer die erste Frage.
Ja, ja. Also ich wurde tatsächlich auch angesprochen und das war mir eine Freude. Ich habe auch ein Bild gepostet. Es war richtig klasse. Also wenn die Hörer dann kommen und sagen, ey Mensch, dann ich bin immer noch so ein bisschen überrascht. Ich gewöhne mich aber langsam an Ruhm. Nein, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Also mich freut das, weil manchmal denken wir ja, wir machen das nur für uns und Herrn Müller, unseren Aufnahmeleiter. Aber es ist sehr schön, wenn uns doch der eine oder andere hört und vielleicht das eine oder andere auch mitnimmt.
Und gerne auch kritisches Feedback oder Themenvorschläge, immer gerne her damit. Wir freuen uns über jegliche Reaktion.
Super spannend ist natürlich nicht nur sowas wie der Tag der Kreislaufwirtschaft oder der deutsch-französische Klimaschutztag, sondern super spannend sind natürlich auch Analysen. Und zwar in dem Falle die Analyse von Roland Berger. Da geht es ums chemische Recycling, was jährlich um mehr als 35% wachsen könnte. Das ist zumindest das Ergebnis, was diese Studie hervorgebracht hat. Es geht vor allen Dingen um die Pyrolyse-Techniken, die international vorangetrieben werden oder auch weiter vorangetrieben werden sollten, denn diese könnten von 2023 bis 2030 die global installierten oder die in dem Bereich könnten die global installierten Kapazitäten im Jahresdurchschnitt um gut 35% wachsen.
In absoluten Zahlen von 1,2 Millionen Tonnen im Jahr 23 auf fast 10 Millionen Tonnen. Im Jahr 2030, das hält zumindest die Unternehmensberatung in der Studie für möglich.
Ja, schwierig sind natürlich immer die regulatorischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten. Da könnt ihr jetzt auch alle vorspulen. Dazu haben wir auch tatsächlich einen Gast so ein bisschen in der zweiten Hälfte, wobei die sind stabil aufgestellt, wünschen sich dann natürlich auch ein bisschen mehr Planungssicherheit. Aber wieder zurück zum chemischen Recycling. Also das größte Wachstumspotenzial ist in Europa. Da könnten 60% Kapazitäten noch weiter ausgebaut werden.
Ja. Genau. Bisher ist Deutschland da noch im Rückstand, ist aktuell noch das Schlusslicht.
Bei dir hat es geklingelt, Tom.
Das ist halt so.
Der Postbote. Nee, genau. Der Lehrer. Wo sind die Kinder? Nee, ihr habt ja noch Ferien.
Doch, gar genau, keine Ferien, habe ich das wieder durcheinander gebracht.
Herr Wilfer. Die sollen doch mal nicht zur Müllabfuhr gehen. Also, tatsächlich, ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt. Mein Vater wurde mal gefragt, sagen Sie mal, Ihre Tochter hat doch promoviert, warum ist sie jetzt bei der Müllabfuhr? Also, zurück zum Thema. In den USA beträgt die geschätzte jährliche Wachstumsrate 45%, im Rest der Welt gut 20%. Also Europa hat relativ viel Potenzial, was das chemische Recycling bzw. die Pyrolyse-Technik angeht.
Bleiben wir mal gespannt, ob sich das wirklich so lohnt und ob da die technischen Fortschritte so kommen, wie man sich das vor allen Dingen auf Seiten der Chemieindustrie auch erhofft.
Erhofft hat sich auch Revondis relativ viel. Und das haben sie, glaube ich, auch geschafft. Sie haben nämlich den Umsatz auf 13,2 Milliarden Euro gesteigert. Herzlichen Glückwunsch und an der Stelle auch herzlichen Glückwunsch an Prisero. Die haben auch einen Umsatz gesteigert.
Genau, die beiden Großkonzerne waren letztes Jahr wieder auf Wachstumskurs. Schauen wir mal, wir haben später ja auch noch ein sehr stark wachsendes Unternehmen hier zu Gast.
Ja, ich bin auch total auf Wachstumskurs, allerdings nicht nur als GRS, sondern auch als Julia Hobum. Ich bin noch lange weit entfernt von meiner Bikini-Figur. Wachstum. Ich wünsche mir natürlich auch eine rege Beteiligung bei unserer Mitgliederversammlung der Deutschen Gesellschaft für Abfallwirtschaft. Nächste Woche.
leider schon nach Veröffentlichung.
Übernächste Woche. Zeitpunkt. Ja, nach Veröffentlichung. In Berlin.
Aber es wird eine gute Veranstaltung gewesen sein.
Ja, ganz sicher. Denn wir haben Vorstandswahlen gehabt. Ich hoffe, ich bin noch dabei.
Alles Weitere dazu in der nächsten Folge.
Oh Gott, wahrscheinlich hole ich Anfang Juli meinen Kassettenrekorder raus und höre mir ständig wieder diese Folge an. Ach, da war ich noch guter Hoffnung. Nein. Ja, wie gesagt, guter Hoffnung. Wir haben ein bisschen vorgegriffen in unserem Skript, was uns der liebe Tom immer erstellt. Batteriegesetz und Elektro-G. Das Elektro-G soll ja jetzt auch durchgeschoben werden. Wie gesagt, beim Elektro-G Bad-G. Beim Bad-G tut sich hoffentlich noch ein bisschen was. Ja, und bevor wir zum zweiten Teil kommen, haben wir noch ein bisschen gemischtes Hack. Du hast mir aufgeschrieben, die spanische Polizei zerschlägt internationale Müllexportbande.
Nicht die Olsenbande, sondern eine Müllexportbande.
Heißen die so? Haben die sich den Namen gegeben?
Glaube ich nicht.
Ja, okay, es wäre, wenn dann auch Englisch oder so, ne? Wenn sie international unterwegs wären. Waste Export Gang.
Ja, es geht jedenfalls darum, dass da Plastikmüll jahrelang illegalerweise aus Europa exportiert worden sein soll. Mindestens 41.000 Tonnen aus Spanien, Frankreich und Portugal. Teils illegal in Spanien gelagert, teils aber auch exportiert. Ungefähr die Hälfte davon soll in Länder wie Indien, die Türkei, Malaysia, Brasilien, Marokko, Thailand und nach Großbritannien verbracht worden sein. Größtenteils Agrarkunststoffe.
Also so Folien.
Genau. 5 Personen wurden festgenommen, das war zumindest der Stand, den wir Ende Mai hatten. Gegen 15 weitere werde ermittelt. Ja. Dann.
Also was
herzlichen
ich ja
Glückwunsch
gar
an die spanische Polizei.
Also, was ich gar nicht verstehen kann, lieber Tom, ist, wie das der nächste Absatz, das ist nicht mehr gemischtes Hack, mein lieber Freund.
Mhm.
Das ist nicht mehr gemischtes Hack. Das zählt da nicht mehr rein. Das ist schon, eigentlich hätte das unser Main-Topic werden müssen.
Ja.
Das meine ich wirklich ernst. Es ist nämlich tatsächlich Baerbock, der Punkt Baerbock plädiert für Erforschung von Weltraumschrotten. Und da verweise ich wirklich nochmal auf unsere Folge mit Sebastian Hessebach, wie wichtig das ganze Thema ist. Und deswegen ist das hier auch nicht mehr gemischt, das Hack.
Okay, dann nur ganz kurz. Also, hat höchste Ebene erreicht jetzt bei der UN, Thema Weltraumschrott. Gehen wir drüber hinweg, verweisen auf die Folge, beziehungsweise du hast es schon getan.
Ja, und beim nächsten Mal möchte ich das bitte ein bisschen weiter vorne haben, ne?
Ja, ist notiert. Gebe ich an die Redaktion weiter.
Ich danke dir, mein lieber Tom. Das ist sehr nett. Ja, und dann haben wir noch was hier in Hamburg. Ich habe es tatsächlich auch hier in unserer regionalen Zeitung gelesen. Nämlich den Testeinsatz für Müllsammelroboter im Hamburger Hafen. Und dass diese ersten Müllsammelroboter sind im Süden Hamburgs getestet worden. Und da hat man tatsächlich auch Autoreifen aus dem Wasser entfernt. Was ich natürlich maximal begrüße. Weil Autoreifen, wer es nicht weiß, enthalten relativ viele Giftstoffe, die natürlich beziehungsweise sind natürlich auch Gummi. Und wenn ein Reifen lange im Wasser liegt, wird der spröde. Mikroplastik geht dann ins Wasser, Grundwasser und verpestet dann am Ende die Weltmeere und alles, was wir da haben. Du guckst so kritisch.
Ja, also Weltmeere verpesten, da haben wir ja auch mal eine Folge gemacht, aber das ist auf jeden Fall wichtig, dass man da Innovationen haben und Technologien, mit denen wir dem Problem hoffentlich begegnen können.
Ja, definitiv. War das nicht mit Frank Otto auch?
Genau,
ne, mit Frank Otto. Und wir könnten bald mal so eine Rätselstunde machen. Ich sag dir ein Thema und du musst mir sagen, welcher Gast. Das ist nämlich eigentlich auch tatsächlich gar kein gemischtes Hack, so richtig, weil mehr als 90% der rund 25 Millionen Tonnen Plastikabfälle sind in den Ozeanen und auf dem Meeresboden beziehungsweise auf dem Meeresboden zu finden. Und die Roboter helfen natürlich dann auch bei der Bergung, die bisher noch von Tauchern durchgeführt werden und dann entsprechend ersetzt werden können. Wusstest du eigentlich, was die Insel Jeju auszeichnet? Weißt du, wo die du liegt?
Südkorea. War das Südkorea? Da gab es aber während des Bürgerkriegs ganz schlimm irgendwie so eine Vertreibung, Genozid, aber das ist wahrscheinlich gar nicht.
Jetzt sind wir doch bei Tauchern.
Okay.
UNESCO-Weltkulturerbe.
Mhm.
Die Taucherin. Nein, sag dir nichts.
Sag
okay,
mir nichts.
Gut, dann hast du heute was für den Nachmittag in der Sonne. Recherchiere das mal. Gibt sehr schöne YouTube-Videos. Und für alle anderen, die sich jetzt auch in die Sonne setzen, hoffentlich Ende Juni. Wir haben dann auch schon tatsächlich Sommer. 21. geht's ja los. Offizieller Sommerbeginn. Die dürfen jetzt noch dranbleiben und sich unsere zweite Hälfte anhören. Wir haben einen ganz, ganz tollen Gast. Der eine oder andere kennt ihn noch oder immer noch oder schon. Und ich freue mich sehr, dass wir ihn wieder dabei haben. Er hat das Unternehmen mittlerweile gewechselt und ich darf ihn jetzt auch dann gleich vorstellen. Das heißt, meine wunderschöne Stimme bleibt euch im Ohr. Aber für den ersten Teil verabschiede ich mich.
Dann dranbleiben, bis gleich.
Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Juni-Folge. Gott, es ist die Juni-Folge. Ich hing noch ein bisschen hinterher. Und wir haben heute wieder im zweiten Teil einen ganz, ganz tollen Gast. Und tatsächlich, man schafft es ja zweimal in den Trash-Talk zu kommen, wenn man entweder BDE-Präsident ist oder war oder wenn man einfach den Job wechselt. Und unser heutiger Gast hat es geschafft. Das ist Christoph Haub, war mal bei der Logex und ist jetzt 42 Jahre alt, verheiratet, Familienvater und lebt im Münsterland. Christoph, ich habe mal ganz kurz auf eurer Seite geschaut und muss ein bisschen ablesen. Christoph Haub ist seit 24 Jahren in der Kreislauf- und Ressourcenwirtschaft aktiv und verfügt über fundierte Kenntnisse im Entsorgungsmarkt. Heute ist er Geschäftsführer bei Knettenbrecht und Gurdulig und wir freuen uns sehr, Christoph, dass du wieder dabei bist.
Genau, ja. Christoph, schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen. Es ist ziemlich genau 2 Jahre her, dass du schon mal bei uns warst, damals noch in deiner Funktion bei Logex. Und jetzt, wie Julia sagt es schon, bist du einer der Geschäftsführer bei Knettenbrecht und Gurdulig. Und wir würden gerne mal mit dir ausführlich über dieses Unternehmen sprechen. Ist ja eine sehr bemerkenswerte Geschichte, wie es sich entwickelt hat. Ich habe hier stehen, 2001 als Ein-Mann-Betrieb gegründet. Mittlerweile über 2300 Mitarbeiter, ein Jahresumsatz von über 340 Millionen Euro. Also doch eine steile Entwicklung. Nimm uns mal ganz kurz mit. Was waren so die Meilensteine der Entwicklung?
Und was macht ihr?
Okay. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich heute hier wieder euer Gast sein darf, liebe Julia, lieber Tom. 2001, wir haben es gerade schon gehört, wurde das Unternehmen Knettenbrecht und Gurdulig gegründet. Zu den Zahlen muss ich dann noch ein bisschen was sagen, Tom. Die sind nicht mehr up to date. Da haben wir uns schon mal wieder ein bisschen weiterentwickeln dürfen.
Ja, gut.
Aber 2001 ist auch nochmal ein kurzes Stichwort. Auch mein Eintritt seinerzeit gewesen in die Kreislaufwirtschaft und 2001 auch das Unternehmen von Knettenbrecht und Gurdulig gegründet. Sprich, gegründet wurde es 2001 von Herrn Steffen Gurdulig als ein Mannbetrieb quasi, ja, mit zwei LKWs, um dann entsprechend die Transport- und Sorgungsdienstleistungen im Rhein-Main-Gebiet durchzuführen. Das Unternehmen, du hast es gerade schon gesagt, wir haben die Eckzahlen, wir haben jetzt mittlerweile über 2.500 Mitarbeiter, erwirtschaften pro Jahr einen Umsatz von über 400 Millionen Euro, haben jetzt über 33 Standorte in Deutschland. Der nördlichste ist in der Nähe von Hamburg, Julia, also im Landkreis Harburg in Marxen. Und die südlichsten Standorte sind dann in der Nähe von München oder halt dann in Türkheim im Allgäu. Wir betreiben oder nicht betreiben, sondern wir sind tagtäglich mit über 700 LKWs aktiv im Einsatz, bewegen 1,8 Millionen Tonnen Abfälle jedes Jahr und erwirtschaften oder erbringen Dienstleistungen für mehr als 8,2 Millionen Einwohner in Deutschland, sodass wir sagen, wir gehören heute zu den Top 10 Unternehmen der Kreislauf- und Ressourcenwirtschaft.
Also man sieht euch ja auch tatsächlich überall. Also seitdem du da arbeitest, Christoph, habe ich echt mal drauf geachtet, wo so überall euer Name draufsteht. Und das ist ja schon wirklich komplett, komplett über die Republik. Hast du es geschafft, in der Zeit, in der du jetzt schon da bist, alle Standorte zu besuchen?
Alle Standorte habe ich noch nicht gesehen.
Was fehlt dir?
Mir fehlen noch Betriebe im Süden, in der Nähe von Ulm. Mir fehlen noch Standort in Türkheim. Aber auch die Standorte habe ich natürlich noch auf meiner Liste. Dann noch ein, zwei Standorte unseres Joint Ventures von Fair Knettenbrech. Die muss ich auch noch besuchen. Aber wie gesagt, ich reise ja sehr viel durch Deutschland, komme so im Jahr auf meine 70.000, 80.000 Kilometer. Und von daher werde ich das sicherlich in den nächsten Monaten noch schaffen, dann auch die letzten Standorte dann zu besuchen.
Und alles mit der Deutschen Bahn.
Ja, wenn ich mich da auf die Bahn verlassen würde. Anderes schwieriges Thema, glaube ich, könnten wir einen eigenen Podcast zu machen, was die Herausforderungen bei der Bahn sind. Nein, natürlich mit dem Auto. Und von daher sind wir da deutlich flexibler und schneller dann auch unterwegs.
Und ich denke eigentlich auch, dass ihr generell in der Logistik, also ihr als Knettenbrecht und Godelik, besser aufgestellt seid. Was macht euch aus, beziehungsweise was ist sozusagen eure Kernkompetenz? Also ihr bietet ja relativ viel an, aber was ist so die Kernkompetenz? Wo du echt sagst, okay, das ist unser Aushängeschild, das ist unser USP, das hat keiner sonst in Deutschland so ausgeprägt wie wir. Gibt's das?
Ich glaube, es gibt jetzt, wir machen jetzt nichts anders als die anderen. Ja, ich sag mal, wie sagt man so schön, wir kochen auch nur mit Wasser, aber ich glaube, wir haben natürlich Schwerpunkte in unserem Geschäft. Ja, das heißt, einmal sind es natürlich unsere vier Geschäftsfelder. Wir sind einmal im Bereich dann Entsorgung aktiv, natürlich klassisch im Kommunal- und Gewerbesektor. Haben dann den Fokus auf das Recycling, ja, Stoffströme wiederum aufzubereiten, in den Kreislauf zurückzuführen. Also wir sprechen ja nicht mehr von Abfällen, sondern von Sekundärrohstoffen. Logistik, ja, im Nahverkehr sicherlich klassisch, dass wir vor Ort natürlich unsere Kunden bedienen können, aber auch natürlich in der Fernverkehrslogistik, dass wir größere Stoffströme dann auch nachtransportieren zu unseren Abfallbehandlungsanlagen. Und ein weiteres Geschäftsfeld, was wir betreiben, teilweise noch regional im Rhein-Main-Gebiet, aber auch in den nächsten Jahren sicherlich noch weiter ausbauen werden, ist der Bereich Industrieservice, wo wir im Bereich der Straßenreinigung unterwegs sind, Winterdienst, Miettoiletten, ja, also bei uns kann man auch die Miettoilette mieten für Events, für Veranstaltungen, ja, zum Beispiel, ja, es wäre mal eine Maßnahme, dass wir da auch nochmal präsenter werden im hohen Norden. Und wir machen auch Verkehrssicherung, ja, das heißt auch Baustellen und Veranstaltungen, Events werden von uns dann entsprechend abgesichert und das sind Geschäftsfelder, wie gesagt, oder Bereiche, die wollen wir in den nächsten Jahren noch weiterentwickeln.
Christoph, du hast gerade schon aufgezeigt, wie groß ihr mittlerweile seid, wie viele Standorte, Umsatz schon über 400 Millionen, eine riesige Zahl an Mitarbeitern und gestartet als Einmannbetrieb von Steffen Godelik. Was waren denn in der Zwischenzeit über diesen Zeitraum von über 20 Jahren so die Meilensteine, die diese Entwicklung begünstigt haben?
Meilensteine in den letzten Jahren, sicherlich einmal zu erwähnen, 2004 dann die erste Niederlassung, die dann außerhalb von Wiesbaden in Mainz, einer Nachbarschaft, entsprechend an den Start gegangen ist. Das war, wie gesagt, 2004. 2007 haben wir dann ein erstes Unternehmen übernehmen dürfen, die Blankenhagen-Gruppe in Neu-Isenburg im Rahmen einer Nachfolgeregelung. Dann 2013 eine Inbetriebnahme oder die Inbetriebnahme des Biomassekraftwerkes in Wiesbaden. Das ist ein Joint Venture mit den Stadtwerken Wiesbaden zur regenerativen Wärmeversorgung der Stadt Wiesbaden. Sicherlich schon ein bedeutender Meilenstein. Und wesentlicher Meilenstein war dann 2021, Baubeginn des MAKW Wiesbaden und Gründung der MAKW Wiesbaden GmbH. Ein Joint Venture mit den Stadtwerken Wiesbaden und Darmstadt. Zwischenzeitlich hat die Inbetriebnahme auch stattgefunden. Das heißt, der Ofen wird unter anderem mit Gas oder Öl an- und wieder heruntergefahren. Und wir gehen davon aus, dass wir im vierten Quartal erstmalig Wärme aus Siedlungsabfällen dann auskoppeln werden. Ja, die
Also im Endeffekt ist das dann Wärme für die näheren Haushalte. Oder, okay, also das heißt, es war wirklich, ich meine, da schließe ich jetzt mal ganz kurz an unseren letzten Podcast, da ging es ja auch schon so ein bisschen um Verbrennung, Wärme und Energieerzeugung. Weißt du, ob ihr auch Energie erzeugen werdet, also Strom, oder wird es einfach erstmal nur Wärme, wahrscheinlich wird es erstmal nur Wärme bleiben? Also,
Wärme und Strom entsprechend.
Okay, also es tut sich viel. Und Was ist so das, was dann vielleicht auch noch in den nächsten Jahren kommt in den ganzen Bereichen, Christoph? Wo geht die Reise hin? Also im Moment tut sich ja wahnsinnig viel. Die Kreislaufwirtschaft erfindet sich ja immer wieder neu und auch damit natürlich generell der Entsorgungsmarkt. Wo geht die Reise hin? Was habt ihr vor? Wollt ihr, ich muss ja jetzt tatsächlich eins kurz spoilern, weil wir haben es jetzt rausgeschnitten, das war vorhin eine maximale Blamage für mich. Ich habe mich auf der Seite verlesen und habe gefragt, was ist Kontralogistik? Dabei ist es Kontraktlogistik. Also wird das auch tatsächlich immer mehr angenommen? Also seid ihr so eher dann auch aus, baut ihr euch noch in der Logistik mehr aus oder wird es dann auch vielleicht eher in der Anlagentechnik oder erfindet ihr die Kontralogistik, die nach mir benannt worden ist? Also Christoph, wohin geht die Reise?
Wohin geht die Reise? Da muss ich vielleicht nochmal einen Meilenstein, den letzten aktuellsten vielleicht nochmal erwähnen, der sicherlich auch für die Zukunft eine Rolle spielen wird. Und zwar 2025 durften wir dann die erste PPP-Gesellschaft gründen, ist im Landkreis Rhön-Grabfeld und haben dann die Rhön-Grabfeld Umweltservice GmbH gegründet für abfallwirtschaftliche Dienstleistungen und in dem Zuge dann auch die Firma Stäblein im Rahmen einer Nachfolgeregelung wiederum übernommen. Stäblein, für diejenigen, die Stäblein nicht kennen, ist ein Unternehmen, was sich im Dreiländereck befindet, in Bayern, Hessen und Thüringen. Ja, und das ist sicherlich auch ein Meilenstein, den wir weiter verfolgen werden. Das heißt, die erste PPP war auch nicht die letzte, sondern das war erst der Startschuss auch für weitere PPP-Modelle. Und da sind wir eigentlich dabei, dass in den nächsten Jahren dann auch weiter auszubauen, um da entsprechend, ich sage jetzt mal, gerade für Kommunen die Sicherheit zu geben, Investitionssicherheit, Gebührenstabilität, Entsorgungssicherheit, Know-how-Transfer und natürlich auch für den Bürger stabile Gebühren, Steigerung von Service, Dienstleistungen und wir sind dann sicherlich auch ein attraktiver Arbeitgeber in der Region, sodass wir, wie gesagt, in den nächsten Jahren sicherlich da auch stärker den Fokus drauflegen werden. Dann werden wir sicherlich auch weiter investieren in Anlagentechnik, in Aufbereitungstechnik. Da liegen auch schon erste Anlagen in der Planung, nicht in der Schublade, sondern werden auch gerade geplant oder auch die Umsetzung erfolgt schon. Und auch weitere Waste-to-Energy-Projekte, über die ich jetzt hier noch nicht weiter sprechen kann. Aber auch die sind in Planung, sodass wir uns da auch wieder sehr breit aufstellen möchten in den nächsten Jahren. Noch tiefer wieder rein in die Wertschöpfung. Weil nur klassisch die Logistik, glaube ich, ist zu einfach gedacht, weil am Ende des Tages müssen wir Wertschöpfung betreiben. Und das machen wir, indem wir das Material in den Händen halten, das Material aufbereiten und in den Kreislauf zurückzuführen oder halt daraus dann nachher Wärme und Strom entsprechend erzeugen.
Mhm. Aufbereitungsanlagen für welche Stoffströme? Kannst du da was sagen?
Ja, ich sag mal, schon Fokus natürlich auf die klassischen Gewerbeabfälle, wo wir Fokus drauf legen. Sicherlich natürlich auch immer bedingt dadurch, dass wir natürlich auch fordern von der Politik, dass da auch die Umsetzung der oder Vollzug vielmehr der Gewerbeabfallverordnung dann auch natürlich noch stärker in Angriff genommen wird. Aber das ist natürlich sicherlich für uns ein wesentlicher Bereich, wo wir noch stärker investieren wollen. Ne?
Sonst mach du bitte erstmal, Tom.
Okay, Gewerbeabfallverordnung können wir gleich nochmal drauf schauen, aber was mich nochmal interessieren würde bei dem ganzen Thema starkes Wachstum, wie man sich natürlich auch in so einem hart umkämpften Wettbewerb behauptet. Ich meine, da gab es ja den einen oder anderen oder gibt es noch den einen oder anderen großen Platzhirsch, den man vielleicht hier und da auch mal einen Vertrag abgenommen hat oder einen Auftrag abgenommen hat. Wie habt ihr es geschafft, euch da zu behaupten, beziehungsweise dann euch auch durchzusetzen?
Ja, Steffen Gudik hat, wo er 2001 das Unternehmen gegründet hat, vom ersten Tag an Wettbewerb gehabt und hat das, so weiß ich aus Erzählungen und so sehen wir es auch, heute als Motivator gesehen. Und das tun wir, wie gesagt, heute noch. Und wir sprechen von der sogenannten Wettbewerbs-DNA. Wir versuchen, Herausforderungen zu meistern. Dann entsprechend natürlich auch aus Niederlagen, die wir auch einstecken müssen und werden lernen und wollen uns dann aber auch ständig verbessern und weiterentwickeln. Und das ist, glaube ich, dann wichtig, dass du ja dafür auch die richtige Mannschaft hast, weil wir sprechen dann schon immer davon, das ist nicht ein einzelner Gewicht großes, sondern das ist immer Mannschaftsleistung, ja, Teamarbeit. Und da, das ist wirklich das Thema, wo wir sagen, da werden wir sicherlich auch in den nächsten Jahren noch stärker den Fokus drauf legen müssen, wie schaffen wir es da, die richtige Mannschaft, die richtigen Mitarbeiter, sei es kaufmännisch, sei es gewerblich, für das Unternehmen zu gewinnen, aber auch dann weiterzuentwickeln und mit auf die Reise zu nehmen.
Sehr schöne Überleitung tatsächlich zu meiner Frage, die mir schon seit 2 Minuten so ein bisschen auf den Fingern brennt oder auf den Lippen liegt. So Fachkräftemangel, das ist ja immer wieder ein Thema und das geht ja wahrscheinlich durch alle Ebenen. Das ist ja in der Administration, draußen bei den Gewerblichen, bei den Lkw-Fahrern, in den Anlagen und ihr wollt ja relativ viel aufbauen. Wie geht ihr damit um? Geht ihr irgendwie auch mal Kooperationen mit Universitäten ein oder mit Fachhochschulen? Geht ihr in die Schulen? Bewerbt ihr das Unternehmen in den Regionen, in denen ihr unterwegs seid oder wo setzt ihr an? Fortbildung, interne Fortbildung?
Ja, also zum einen stellen wir jedes Jahr mehr als 35 Auszubildende ein in 9 unterschiedlichen Berufen und bieten dann auch noch ein duales Studium an in 4 verschiedenen Fachbereichen. Das ist sicherlich das eine, was wir tun, um dann auch langfristig Personal für unser Unternehmen zu gewinnen. Was machen wir sonst noch? Wir haben in Wiesbaden an unserem Hauptstandort ein eigenes Schulungszentrum und versuchen dort durch spezielle Schulungsmaßnahmen, entweder durch interne Referenten, aber auch durch externe, entsprechend dort Dinge den Mitarbeitern zu vermitteln, sie weiterzuentwickeln, weiterzubilden, genau. Und wir haben auch eine eigene Akademie gegründet, die dann auch natürlich diesen beruflichen als auch persönlichen Entwicklungsweg der Mitarbeiter unterstützt. Und das A und O ist für mich halt, gerade wenn ich neue Mitarbeiter in meinem Bereich einstelle, auch ein vernünftiges und intensives Onboarding. Ja. Das heißt, es fängt mit einem vernünftigen Einarbeitungsplan an, dass die Mitarbeiter abgeholt werden, wissen, wie tickt das Unternehmen, welche Bereiche gibt es im Unternehmen auch außerhalb meines zukünftigen Aufgabenbereiches. Wir legen großen Wert darauf, dass gerade die kaufmännischen Mitarbeiter auch das operative Geschäft kennenlernen, also mal mitfahren auf dem Containerfahrzeug, Absitzkipper, Abrollkipper, diverse Sortierarbeiten, Sortiertätigkeiten vielleicht mit live erleben, um dann einfach nachher auch ganz anders, ja, es wertzuschätzen, ja, weil nochmal, ja, das Unternehmen besteht aus kaufmännischen Mitarbeitern, aus gewerblichen Mitarbeitern, aus Geschäftsführern sicherlich, aus der Leitungsebene, aber wir versuchen das schon alles im Kontext zu sehen. Nicht einer ist dann entsprechend derjenige, der da den Stellenwert hat, sondern immer wiederum das Team, die Mannschaft. Ja.
Genau, das ist ganz wichtig. Ja, also dann, Tom, auf. Du wusstest ganz genau, dass das jetzt von mir kommt, ne? Also wirklich, wer den Tom mal hinten auf ein Abfallsammelfahrzeug bekommt, der hat irgendwas gewonnen, das muss ich mir noch überlegen.
Genau.
Also, die Einladung habe ich beim letzten Mal ja auch schon ausgesprochen. Absolut. Also ich spreche sie jetzt wieder aus. Du bist herzlich eingeladen in Wiesbaden oder auch in Karlsruhe.
Ich wollte gerade sagen, das können wir dann hier vor der Tür machen, da kann ich meine eigene Wertstofftonne einsammeln.
Christoph, ich glaube echt, so an Einladungen hapert es überhaupt gar nicht mehr, aber ich glaube, so ein bisschen an der Motivation. Ist ja auch nicht schlimm, Tom. Man muss ja nicht alles können. Aber an der Stelle, Christoph, hast du eigentlich einen Lkw-Führerschein?
Ich habe keinen Lkw-Führerschein.
Du hast keinen Lkw-Führerschein.
Bin froh, dass ich damals den Pkw-Führerschein bestanden habe, weil muss ich jetzt nochmal aus dem Nähkästchen plaudern. Nach den ersten 1-2 Fahrstunden hatte mich dann doch mein Fahrlehrer mal gefragt, ob wir nicht lieber auf ein Automatikfahrzeug gehen wollen. Das war wohl nicht so erfolgsversprechend meine ersten Fahrtätigkeiten, aber gut, ich habe es dann doch noch gemeistert und mittlerweile, wie ich vorhin schon sagte, fahre ich jedes Jahr meine 70.000, 80.000 Kilometer und das toi 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 auch unfallfrei bisher.
Mein Fahrlehrer hat, und mein Vater tatsächlich auch, hat immer gebrüllt, schalten wird das Getriebe erhalten.
Sehr schön.
Es,
Du hattest gerade noch gefragt, Julia, was machen wir sonst noch, um einfach das Unternehmen präsent zu machen, um Mitarbeiter zu werben, da vielleicht auch noch zu erwähnen. Wir sind natürlich auch, so wie viele andere sicherlich auch, auf Ausbildungsmessen unterwegs, Arbeit mit Universitäten und Hochschulen zusammen und natürlich auch mit den örtlichen IHKs und sonstigen Wirtschaftsvereinigungen vernetzt, um dort dann auch entsprechend die Werbetrommel zu rühren und Mitarbeiter zu begeistern, für unser Unternehmen zu arbeiten.
Ja.
Sehr spannend. Also ein Thema, was ja alle umtreibt, Fachkräftemangel, Arbeitskräfte sichern. Aber ein anderes Thema, was immer wieder so als Buzzword aufkommt, ist auch Digitalisierung, Innovation. Wie zeigt sich das bei euch? Wie wird das umgesetzt? Oder habt ihr Projekte, wo ihr sagt, da wollen wir Digitalisierung nutzen, vielleicht auch künstliche Intelligenz? Wo seid ihr da unterwegs?
Ja, wir setzen im operativen Geschäft natürlich heute auch schon vielfach die sogenannten Handhelds ein, die auch viele andere aus unserer Branche einsetzen. Das heißt, digitale Fahraufträge ist natürlich schon der Fokus drauf, dass wir das überall umsetzen. Das machen wir auch schon zu 95%. Gibt es immer noch mal hier und da Ausnahmen oder auch Kunden, wo wir es noch nicht umsetzen können. Das ist sicherlich ein Thema. Dann sicherlich die Verarbeitung von Aufträgen unserer Kunden, die über unser Knettenbrecht Prime Kundenportal bestellen. Das heißt, die Aufträge, die der Kunde dort generiert oder erstellt, gehen automatisch dann in unser ERP-System, werden dann dort in der Dispozentrale disponiert und so brauchen wir dann keinen manuellen Einsatz, keine manuelle Dispo an der Stelle, sodass die Aufträge dann, wie gesagt, automatisiert durchgeroutet werden. Das ist sicherlich gerade für meine Einheit im überregionalen Geschäft ein großer Benefit und eine wesentliche Arbeitserleichterung für die Mitarbeiter. Darüber hinaus setzen wir das Prime ja auch ein für die Aufträge, die wir an unsere Partner weiterleiten. Es gibt ja in dem Portal eine sozusagen Go-to-Go-Schnittstelle von dem Portal zu Portal, werden diese Aufträge dann durchgeroutet. Das heißt, die Partner bekommen die Aufträge dann direkt in ihr ERP-System eingespielt. Und nachdem die Leistung dann durchgeführt worden ist, erfolgt dann auch die Rückmeldung automatisiert. Das heißt, sobald der Partner in seinem System die Mengen und sonstige Themen zurückgemeldet hat, erscheinen diese Informationen dann auch in unserem System, sodass wir dann auch sehr schnell dort die Abrechnung und Ähnliches durchführen können. Also das erleichtert dann schon wesentlich die Arbeitsabläufe, bieten dann unseren Kunden natürlich auch Abfallbilanzen und Dokumentationspflichten nach Gewerbeabfallverordnung an aus dem Portal heraus. Also das heißt, der Kunde kann sich dort die Dokumentation erstellen und kann bei Behörden besuchen, bei Behördenkontrollen diese Dokumentation dann auch entsprechend vorlegen. Ja, und wesentlicher Baustein des Tools ist sicherlich das Nachhaltigkeitstool, ja, welches wir anbieten in unserem Portal. Das heißt, wir können dem Kunden aufzeigen, wie groß oder wie hoch war die CO2-Einsparung durch die Entsorgung über Knettenbrech und Godolik und natürlich auch da versus die Berechnung der Scope-3-Emissionen. Bei den CO2-Einsparungen vergleichen wir immer Beispiel Papier, ja, wie viel Primärrohstoff Holz setze ich ein, um Papier herzustellen oder versus Papier, was ich dann wiederum recycle, in den Kreislauf zurückführe oder wie viel Energie habe ich aus den Abfällen gewonnen oder CO2-Einsparung durch Einsatz alternativer Antriebe. Also da gibt es viele Möglichkeiten und das weisen wir dann, wie gesagt, am Jahresende unseren Kunden dann auch aus und natürlich immer im Kontext auch mit den Emissionen, die wir ausstoßen, weil wir haben immer ja im Transport, sei es in der Primärlogistik als auch in der Sekundärlogistik, auch dann entsprechende Emissionen, die wir ausstoßen oder auch dann Emissionen durch Aufbereitungstechniken in den Anlagen. Das wird natürlich dann auch entsprechend mit ausgewiesen und das basiert dann alles auf einer entsprechenden wissenschaftlichen Methodik von Öko-Institut, also auch jetzt ein namhaftes Institut, was dahinter steckt. So dass ich da sagen muss, das ist für unsere Kunden vielfach, ja, sicherlich muss der Preis stimmen, das Kaufmännische, aber auch die ökologischen Themen, gerade so was im Bereich Nachhaltigkeit passiert, ist dann manchmal auch das Zünglein an der Waage und hat jetzt bei einigen großen Kundenprojekten auch dann am Ende des Tages auf den Weg gebracht, dass wir dort dann als Sieger vom Platz gegangen sind.
Ja, ich glaube, das wird immer wichtiger. Also das ist, glaube ich, echt ein Punkt, den darf man absolut nicht unterschätzen. Gerade ich habe gerade mal geschaut, so nachhaltige Unternehmensführung wird bei euch auch ganz groß geschrieben. Also Corporate Governance, Mitarbeiterführung, Beschaffung. Also da achtet ihr ja wirklich in allen Bereichen auch tatsächlich drauf, dass es nachhaltig ist. Was ich absolut klasse finde, dass man sieht, okay, Nachhaltigkeit ist eben nicht nur ökologisch, sondern es geht wirklich auch um alle weiteren Punkte und es durchstreckt sich ja dann eigentlich auch tatsächlich in alle Bereiche. Und das wird auch tatsächlich von euch allen so gelebt, Christoph? Oder gibt es da auch hin und wieder mal so Diskrepanzen, dass einer sagt, nee, komm, das ist jetzt zwar ökologisch, aber es kostet mehr Geld. Also habt ihr da auch Diskussionen um das Thema oder seid ihr euch da immer alle fein? Du kannst jetzt auch mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Oder ist das einfach, das, ich meine, das muss ja von oben immer vorgelebt werden. Und das scheint es bei euch ja schon sehr zu sein, ne?
Das wird wirklich von uns, von oben, von den Führungskräften vorgelebt, auch in die Mannschaften rein, sowohl im kaufmännischen Bereich als auch in den gewerblichen Bereich. Und vor allem, das leben wir. Und wenn dann natürlich Mitarbeiter dabei sind, die das vielleicht im ersten Blick nicht verstehen, dann holt man die Mitarbeiter natürlich dann an der Stelle auch nochmal ab und bringt ihnen dann auch nochmal die Themen dann näher und weist darauf hin, warum das jetzt dann doch der richtige Weg ist. Und am Ende des Tages zählt natürlich auch immer Safety First, ja, also der Schutz und unserer Mitarbeiter, gerade im gewerblichen Bereich, wenn sie auf den LKWs unterwegs sind, sei es, wenn sie in den Anlagen arbeiten, das hat natürlich Vorrang, vor allem wirtschaftlichen Themen, die wir natürlich auch verfolgen, aber Safety First an der Stelle. Ja, und das ist uns halt auch ganz wichtig.
Gehen wir vielleicht mal weiter. Und das nimmt sich ja eigentlich auch so ein bisschen die Hand mit Safety First. Das wird ja dann auch immer so durch die ganzen Rahmenbedingungen, wird das ja dann auch so ein bisschen, vorgegeben, wie weit, was können wir machen? Wie geht ihr vielleicht auch regional, das muss ja nicht immer nur die Bundespolitik sein, aber so generell mit politischen Themen. Also ihr seid ja dann auch, wenn ihr Anlagen baut, ihr müsst da ja auch viel mit der Politik und den Bürgern oder den Bürgerinitiativen ins Gespräch gehen, das natürlich auch nahebringen, warum das wichtig ist, warum das gut für die Region ist. Das ist natürlich einmal die Lokalpolitik und die Bürger, mit denen man ins Gespräch geht und da vielleicht auch Rede und Antwort stehen muss. Aber wir haben ja auch die Bundespolitik und das sind ja zwei, ich würde jetzt mal sagen, fast ein bisschen unterschiedliche Themen. Aber wie siehst du da die aktuelle Situation? Was erhoffst du dir vielleicht auch mit der neuen Regierung, des BMUKN, mit Herrn Carsten Schneider? Also was wünschst du dir?
Du hast gerade einen Punkt angesprochen. Das ist einmal natürlich regional, einmal überregional oder Bundespolitik. Wir hatten regional, das kann ich nochmal erwähnen, auch in Bezug auf den Bau des Müllheizkraftwerks in Wiesbaden natürlich auch das Thema, dass wir auf Beharren der Stadt eine kostspielige Rauchgasreinigung installieren mussten, die über dem Standard des geltenden Bundesemissionsschutzverordnung lag. Und das sind natürlich dann auch Hürden, die uns dann natürlich auch hier in Bezug auf den Bau der Anlage natürlich den Prozess dann auch deutlich haben verzögern lassen. Und Gleiches erleben wir natürlich auch in vielen anderen Bereichen, wo wir entsprechend Genehmigungen für Betriebe, für Anlagen einholen, dass dort unendlich lange die Verfahren laufen, Genehmigungsplanungsverfahren. Und da wünschen wir uns schon, dass da natürlich Bürokratieabbau stattfindet und einfach diese Verfahren beschleunigt werden, sodass wir als Unternehmen eine Sicherheit bekommen und auch dann wiederum noch weiter investieren in den Standort Deutschland, in die einzelnen Bereiche, wo wir aktiv sind. Das würden wir uns wünschen an der Stelle.
Also eine Planungssicherheit, schnellere Genehmigungen, vielleicht auch ein bisschen transparenter, das ganze Thema, und ein bisschen zukunftsorientierter. Also ich glaube, Christoph, da stehst du leider immer noch nicht alleine da und wahrscheinlich auch so, was die ganze Regulatorik angeht. Also wir reden ja auch immer von Bürokratieabbau. Aktuell ist ja leider das Gegenteil der Fall. Wie spürt ihr das bei euch im Unternehmen? Also was die ganzen Meldepflichten angeht, oder hast du schon mittlerweile 5 Mitarbeiter, die sich mit dem ganzen Thema beschäftigen müssen? Oder kommt das noch gar nicht so wirklich bei euch an? Wie ist es bei euch?
Doch, das kommt auch natürlich bei uns an. Wir haben da auch eigene Abteilungen, die wir dort entsprechend vorhalten, um dann diesen Dokumentationspflichten dann auch nachzukommen. QM-Abteilung, die dann einen tollen Job machen. Und aber das nimmt natürlich von je größer ich werde als Unternehmen auch immer mehr zu. Und deswegen kann ich es auch verstehen, dass viele kleinere Unternehmen, inhabergeführte kleine Unternehmen da auch irgendwann die Hände heben und sagen, okay, das können wir so nicht mehr bewerkstelligen. Und da muss, glaube ich, dringend die Politik dann auch jetzt mal den Rotstift ansetzen und versuchen dort dann wiederum gewisse Dinge vielleicht dann auch zu streichen oder auch vielleicht anders entsprechend aufzusetzen, um den Betrieben da ja das Leben leichter zu machen. Ja? Mhm.
Genau. Sinnige Datenerfassung und nicht nur Daten, wenn man Daten haben will. Ne?
Richtig, das genau. Ist, also was mache ich nachher auch mit den Daten? Ja? Genau. Ich kann so vieles auswerten, das sehe ich ja in meinem kleinen Bereich. Wenn ich manchmal selbst Dinge auswerte, frage ich, okay, warum hast du das jetzt überhaupt ausgewertet? Also man wertet ja selbst manchmal Dinge aus, wo man sich im Nachhinein sagt, das Ergebnis, okay, der Effekt war jetzt dann doch nicht der oder das, was ich daraus lesen wollte. Und von daher glaube ich, da sollte es schon dann nochmal intensiv drauf geschaut werden. Sicherlich sind andere Themen auch nochmal wichtig für uns natürlich auch. Klar, ich sag mal, das Thema kann auch keiner schon nicht mehr hören, aber es ist natürlich ein wahnsinnig wichtiges Thema, die Batteriebrände. Da brauchen wir natürlich auch irgendwo Einfluss von der Politik, wie wir das zukünftig verhindern können. Ich glaube, da gibt es jetzt nicht, es gibt vielleicht die Forderung nach Pfand auf batteriebetriebene Elektronikgeräte, Inverkehrsverbindungsverbote für Einwegprodukte, das ist sicherlich schon der richtige Ansatz, aber so den, wir brauchen da einfach die Unterstützung und auch dann den politischen Willen jetzt da, dieses Thema auch anzupacken, weil wir haben es ja jüngst gesehen, dass da deutlich, jetzt glaube ich, war es bei der Firma Hündgen, Nordrhein-Westfalen ja nochmal ein größerer Brand und das ist ja nur einer von vielen. Gut, ihr habt ja in eurer Ausgaben schon mehrfach darüber berichtet.
Nein, das ist ja, Christoph, um Gottes Willen. Also das ist ja schon tatsächlich ein aktuelles Thema. Und vor allen Dingen, wenn wir uns auch die Novellen des Elektroenergie- und des Batteriegesetzes angucken, die ja jetzt ganz schnell dann auch durchs Kabinett gehen sollen und verabschiedet. Batteriebrände, du weißt ganz genau, es sind ja nicht nur die Batterien, die brennen, sondern es sind auch Elektrogeräte.
Genau.
Da tut man sich halt eben wahnsinnig schwer, da wirklich mal grundlegend, und das fehlt mir, so ein bisschen grundlegend die Gesetze einfach mal zu zerreißen und zu sagen, wir haben einfach jetzt neu zwei Produktkategorien, die ineinander laufen. Wir müssen das einfach neu denken und wir müssen vielleicht auch beim Elektro-G mal so ein bisschen zukunftsorientiert sein und dann kann man das tatsächlich auch wie gesagt, neu denken, aber da tut sich die Politik ja wahnsinnig schwer. Also, sorry, aber das ist jetzt nochmal ganz kurz mein kleiner Einwurf, aber ich bin da total bei dir. Da muss man was machen, da sollte man was machen, aber eben auch so ein bisschen konstruktiv miteinander und dazu muss man vielleicht auch die Regelwerke erstmal verstehen. Aber da geben wir natürlich dem BMUKN noch ein bisschen Zeit, ne? Dem Carsten Schneider. Christoph, die Zeit ist schon ein bisschen vorangeschritten. Kommen wir zur letzten Frage. Also, wir haben dich ja jetzt auf vielen, vielen Stationen schon erleben dürfen. Also, Remondis, Lugex, grandios übrigens. Ich bin immer noch ein ganz großer Lugex-Fan. An dieser Stelle liebe Grüße. Und jetzt bei Knettenbrech und Gurdelick. Du bleibst jetzt erstmal da. Aber was sind so die Themen, die dich jetzt in Zukunft beschäftigen? Wo wirst du brillieren? Wo werden wir dich begleiten oder sehen dürfen? Und vor allen Dingen dürfen wir dich dann in 2 Jahren wieder einladen? Das ist so die allerwichtigste Frage.
Ja, du hast angesprochen, also klar, Remondis, Lugex, tolle Zeit gehabt. Gerade Remondis 19 Jahre, viel gelernt, viele Bereiche kennengelernt. Lugex, viele erfolgreiche Unternehmer, Einzelunternehmer, Alpha-Tiere, was ja auch dann im Tagesgeschäft auch, ich sage jetzt mal, nicht immer einfach gemacht hat. Ja, ist immer so ein bisschen auch Politik, aber ich glaube, wir haben das ganz gut gemeistert und da auch toll zusammengearbeitet, vor allen Dingen mit dem Rainer Büchel im Beirat als Beiratsvorsitzenden. Deswegen kann ich da nur noch mal abschließend sagen, war das auch alles eine tolle Zeit. Heute genieße ich es einfach, in einem mittelständischen Familienunternehmen zu arbeiten, wo ich ja tagtäglich meine eigene Handschrift einbringen kann. Ja, ich habe eine hohe Eigenverantwortung, habe einen großen Gestaltungsspielraum, das genieße ich, da merke ich einfach, das tut mir gut, da kann ich meine Stärken gewinnbringend einbringen, ja, und wenn es dann sein muss, ja, dann und ich nicht weiterkomme oder ich dann doch nochmal die Meinung oder auch die Meinung vom Inhaber, von der Inhaberfamilie hören möchte, dann ist der Weg auch natürlich relativ kurz zum Steffen Gudulik oder auch zur Inhaberfamilie, ja. Und von daher, das genieße ich, das freut mich und deswegen motiviert mich das tagtäglich, da auch die nächsten Jahre entsprechend fürs Unternehmen zu arbeiten, die K&G-Gruppe weiterzuentwickeln und in meinem Bereich, wo ich tätig bin, das ist ja der Bereich im überregionalen Entsorgungsgeschäft, möchten wir schon natürlich in den nächsten Jahren dann auch zu den Top-Unternehmen gehören und ja, von daher haben wir dann noch sehr viel vor uns. Ich sage immer, oder wir sagen vor allen Dingen, wir sind für den Moment glücklich, aber wir sind nicht zufrieden, wir wollen noch mehr und von daher, da freue ich mich auch da in den nächsten Jahren weiter dran zu arbeiten.
Wer nicht wächst, der stirbt, ne? Sehr schön, Christoph.
Genau.
Dankeschön, danke.
Ich nehme mit, ihr wächst weiter, sei es mit PPP, neuen Anlagen und weiteren Projekten. Wir bleiben gespannt. Lieber Christoph, vielen Dank, dass du nochmal bei uns warst und dann wahrscheinlich in zwei Jahren wieder.
Wir bleiben im Gespräch sehr gerne. Spätestens. Und ihr seid auch herzlich eingeladen, wenn wir im vierten Quartal unsere Anlage in Wiesbaden dann offiziell einweihen werden. Also von daher schon mal Termin vormerken. Genauer Termin kommt dann nochmal, aber viertes Quartal.
Wir sind dabei. Los. Wir sind da. Dann sehen wir uns auch wieder. Das ist großartig. Wir freuen uns. Danke, Christoph. Dankeschön.
Danke.